Guten Morgen, liebe Studis. Hier kommen ein paar Podcast-Folgen zu Themen, die Sie in der Vorlesung angesprochen haben. Ich möchte anfangen mit Invertierbarkeit. Die Frage, die mir da gestellt wurde, oder der Kommentar war, ich hänge da fest bei dem Thema, ich verstehe das einfach noch nicht so gut, ich habe mir sogar schon Podcast-Folgen dazu angehört, ich verstehe auch noch nicht die Resultate aus der Vorlesung dazu oder jedenfalls nicht alle. Mir ist nicht klar, wie ich denn eine Matrix invertiere, wenn ich weiß, dass die invertierbar ist. Das war so der Kontext der Frage. Und darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge gerne eingehen. Erstmal vielen Dank für die Frage, denn es stimmt, Sie haben das völlig richtig erfasst. Wir reden über Invertierbarkeit. Wir haben mehrere Resultate gezeigt zum Thema Invertierbarkeit von Matrizen. Aber ich habe Ihnen nie erzählt, was man eigentlich machen muss, um das Inverse einer Matrix auszurechnen. Das stimmt einfach, habe ich nicht gemacht, kommt in der Vorlesung erst noch dran. Wie ich am Ende der Folge erklären werde, gibt es in Wirklichkeit doch schon einen Trick, den wir gesehen haben, aber den haben wir nicht konkret benutzt oder geübt. Ich werde in dieser Folge was dazu sagen. Also fangen wir vorne an. Wie invertiere ich eine Matrix? Eigentlich haben wir keine Ahnung. Wir wissen nur, was es heißt, dass eine Matrix invertierbar ist, aber wie man dann das Inverse findet, das wissen wir einfach nicht. Wir lernen nächste Woche in der Vorlesung ein Verfahren kennen und ich erkläre auch jetzt in der Folge ein bisschen was dazu, aber tatsächlich haben wir eigentlich keine Ahnung. Eine Frage, die damit zusammenhängt, ist, wie ich denn sehen kann, dass eine Matrix invertierbar ist. Manchmal ist es nämlich so, dass man das Inverse gar nicht konkret braucht. Man muss nur wissen, dass es eins gibt. Und da haben wir in der Tat einiges gemacht. Gehen wir mal durch, was wir da in der Theorie so haben. Wir können einer Matrix ansehen, dass sie invertierbar ist, weil wir zum Beispiel wissen, dass sie eine Basiswechselmatrix ist. Oder eine Abbildungsmatrix zu einem bijektiven Vektorraumhomomorphismus. Oder wenn die Matrix quadratisch ist und wir aus irgendeinem Grund wissen, dass sie vollen Rang hat, dann wissen wir auch, dass sie invertierbar ist. Das heißt, ein paar Kriterien kennen wir. Jetzt möchte ich mal ein paar Beispiele bringen und anhand dessen mal die Kriterien benutzen und erklären, wie man die einsetzt. Hier ist zum Beispiel mal die Matrix minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0 und 0, 0, minus 1. Das kann ich erkennen als eine Matrix zu einem bijektiven Vektorraumhomomorphismus. Was mache ich nämlich? Ich definiere eine Abbildung von R hoch 3 nach R hoch 3 und jeder Vektor soll auf sein additives Inverses abgebildet werden. Das heißt also, der Vektor xyz, wobei xyz reelle Zahlen sind, wird abgebildet auf minus x, minus y, minus z. Warum ist das ein Vektorraumhomomorphismus? Na, man kann es zu Fuß nachrechnen oder man macht sich klar, dass das die Skalarmultiplikation mit minus 1 ist. Und Skalarmultiplikation bewirkt einen Vektorraumhomomorphismus, das wissen wir. Okay, egal was für eine Basis wir haben, oder anders gesagt, egal zu welcher Basis wir eine Abbildungsmatrix haben zu einem bijektiven Vektorraumhomomorphismus, wir wissen dann immer, dass die Abbildungsmatrix invertierbar ist. Das ist von der Wahl der Basis unabhängig. Jetzt möchte ich hier einmal drauf gucken, diese Abbildung, die alles auf das additive Inverse wirft, die ist bijektiv. Das kann man daran sehen, dass sie ihre eigene Umkehrabbildung ist, zum Beispiel. Man könnte das auch anders nachrechnen. Das heißt, hier haben wir so einen Fall. Da können Sie zum Beispiel die geordnete Standardbasis nehmen und sagen, okay, dafür ist es jetzt eine Abbildungsmatrix, für diese Abbildung, über die wir gerade gesprochen haben, die ist bijektiv, fertig. Die Matrix ist invertierbar. Andere Möglichkeit, Sie gucken mal nach dem Rang. Dafür nehmen Sie sich die Zeilenvektoren her und sehen, die bilden sofort eine R-Basis für R hoch 3. Das heißt, das Erzeugnis der Menge der Zeilenvektoren ist ganz R hoch 3. Dementsprechend hat die Matrix vollen Rang und ist dann damit auch schon wieder invertierbar. Hier kann man ganz gut verschiedene Verfahren anwenden, um das zu sehen. Hier ist eine andere Matrix, 2, 0, 0, 0, minus 1, 0 und 0, 0, 1. Da könnte man jetzt auch wieder argumentieren mit dem vollen Rang. Schreiben Sie sich die Zeilenvektoren hin, dann sehen Sie auch wieder sofort, dass die eine Basis bilden für R hoch 3. Man kann auch wieder mit einer Abbildung argumentieren. Zum Beispiel könnte man, wenn man die geordnete Standardbasis zugrunde legt, sagen, der erste Basisvektor geht auf 2 mal sich selbst, der zweite auf minus 1 mal sich selbst und der dritte bleibt fest. Wenn Sie das mit einer Abbildungsvorschrift hinschreiben wollen, dann kriegen Sie sowas wie xyz geht auf 2x minus yz. Und auch das ist eine bijektive Abbildung, ist auch ein Vektorraumhomomorphismus, kann man alles nachrechnen. Die Umkehrabbildung kann man auch sofort hinschreiben. Und das ist jetzt ganz witzig, mit Hilfe der Umkehrabbildung können Sie tatsächlich die inverse Matrix zu der ursprünglichen ausrechnen und hinschreiben. Wir haben jetzt ja auf verschiedene Arten gesehen, dass die Matrix invertierbar ist. Und hier kann man tatsächlich die Inverse ganz schnell finden. Das ist nämlich die Matrix 1/2, 0, 0, 0, -1, 0 und 0, 0, 1. Die bekommen Sie, indem Sie sich die Umkehrabbildung angucken und dann dazu eine Abbildungsmatrix hinschreiben bezüglich der gleichen Basen. Ich habe jetzt einfach die Standardbasis genommen. Das sind Methoden, wie man tatsächlich manchmal eine inverse Matrix ausrechnen kann. Und hier kommt noch ein letztes Beispiel. Die Matrix 0, 1, 0, 0, 0, minus 1 und 2, 0, 0. Da können wir auch wieder mit dem vollen Rang argumentieren. Man kann auch wieder irgendeine Abbildung finden. Aber ich möchte jetzt was anderes machen. Und zwar möchte ich das Thema Basiswechselmatrix nochmal besprechen. Wir hatten Lemma 5, 10 in der Vorlesung. Das sagt, dass Basiswechselmatrizen invertierbar sind und dass man sogar die Inverse finden kann. Und zwar indem man die Basiswechselmatrix in die andere Richtung ausrechnet. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das ist nämlich tatsächlich ein Trick, mit dem man eine Inverse oder zu einer invertierbaren Matrix die Inverse finden kann. Ganz konkret. Machen wir das doch mal. Die Matrix habe ich gerade schon vorgelesen. Dass sie invertierbar ist, kann man leicht sehen. Und das heißt, es ergibt überhaupt Sinn, nach der Inversen zu suchen. Jetzt sei mal B-Hut die geordnete Standardbasis von R hoch 3. Und es sei C-Hut eine geordnete Basis, die wie folgt aussieht. Die Vektoren heißen C1, C2 und C3 und das sind genau die drei Zeilenvektoren aus unserer Matrix. So, wenn wir das jetzt so auffassen, dann können wir zum Beispiel den ersten Basisvektor C1, 0, 1, 0, den können wir mithilfe der anderen Basis, der Standardbasis, ausdrücken als 0 mal den ersten, 1 mal den zweiten und 0 mal den dritten. Gibt also Koeffizienten 0, 1, 0, das ist genau die erste Zeile. So können Sie weitergehen und sehen dann, dass die Matrix, mit der wir angefangen haben, sich als Basiswechselmatrix auffassen lässt. Und zwar wechseln wir da von der Basis C-Hut zur Standardbasis B-Hut. Okay, das ist jetzt eine weitere Art und Weise, sich zu vergewissern, dass die Matrix invertierbar ist. Es ist eine Basiswechselmatrix. Und jetzt wollen wir Lemma 5.10 benutzen und wollen die Basiswechselmatrix in die andere Richtung bestimmen, um das Inverse der Matrix zu finden. Was haben wir denn da überhaupt zu tun? Was ist denn die Matrix, die wir suchen? Na, wir suchen die Basiswechselmatrix von B-Hut zu C-Hut. Wir müssen jetzt also alle Vektoren aus B-Hut nehmen. Wir bilden sie mit der identischen Abbildung ab, das heißt, wir tun gar nichts. Und dann stellen wir das, was rauskommt, da mit Hilfe der Basis C-Hut. Und wir müssen auf die Reihenfolge beim Darstellen achten, damit klar ist, wohin die Koeffizienten kommen. Ja, das kriegen wir doch wohl hin. Nehmen wir den ersten Vektor, 1, 0, 0. Den kann ich schreiben als 1/2 mal den dritten Basisvektor von vorher, 2, 0, 0. Und das heißt, die Koeffizienten sind 0, 0 und 1/2. Das schreibe ich also jetzt in die erste Zeile meiner Matrix. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Jetzt kommt der zweite Basisvektor, 0, 1, 0. Den kann ich einfach hinschreiben, das ist nämlich C1. Das heißt, ich bekomme dann die Koeffizienten 1, 0 und 0. Zum Schluss noch der dritte Vektor, 0, 0, 1. Da sehe ich, dass das minus C2 ist. Das heißt, die Koeffizienten sind 0, minus 1 und 0. Und jetzt schreibe ich all diese gefundenen Koeffizienten in meine Matrix rein. 0, 0, 1/2, 1, 0, 0 und 0, minus 1, 0. Testen Sie das jetzt einfach mal. Probieren Sie mal aus, ob das wirklich die inverse Matrix ist zu der ursprünglichen Matrix, mit der wir angefangen haben. Bei Matrizen, die nicht so viele komische Einträge haben, kann das eine schöne Methode sein, um schnell die inverse Matrix zu finden. Wie gesagt, Sie werden in der Vorlesung noch ein anderes Verfahren kennenlernen, das ganz zuverlässig immer funktioniert und das Sie auch benutzen können, um zu erkennen, ob eine Matrix überhaupt invertierbar ist. Das ist also ganz praktisch. Das ist so ein Verfahren, da legen Sie los. Dann gibt es eine Zwischenstufe, bei der Sie merken, ist die Matrix überhaupt invertierbar? Denn wenn nicht, dann kann man dann abbrechen. Aber wenn sie invertierbar ist, dann sagt das Verfahren auch, wie es weitergeht und wie Sie auf die Inverse kommen. Passiert alles nächste Woche in der Vorlesung. Einfach noch ein kleines bisschen Geduld haben. Und bis dahin, gibt es noch Fragen?